Herzlich willkommen UFC und MMA-Fans hier bei der 10. Episode von Octagon, dem MMA-Podcast. Wie immer mit dem Vincent von MMA auf Deutsch.
Servus.
Und mit dem Remo von MMA Inside.
Ja, moin moin.
Und heute gibt's keine Frage zu Beginn, sondern heute findet die, ja, große UFC 223 Vorschau statt. UFC 223 könnt ihr Samstag auf Sonntag bei Run Fighting sehen und auf meiner Facebook-Seite Kampfgeist MMA könnt ihr dazu 2 Codes gewinnen. Geht dazu einfach, wie gesagt, auf meine Facebook-Seite und ja, nehmt teil und ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Und ja, kommen wir zu UFC 223. Wo sollen wir anfangen? Wahrscheinlich bei den Prelims.
Hashtag can't wait.
Hashtag cancelled. Hashtag hell no. Hashtag April Fools.
It is what it is.
It is what it is. Genau. Ja, uns erreichte am 1. April eine traurige Nachricht. Ich saß um 1 Uhr vom Rechner und dachte mir so, vom Handy, war bei Twitter. Ich dachte mir so, Moment, das kann doch nicht sein, habe ich mir gedacht. Und dann sehe ich, wie Helwani das ganze Zeug postet. Helwani schreibt dazu, das ist kein April-Scherz, er würde sowas als Journalist niemals tun. Und ab da wusste ich, okay, es ist kein April-Scherz.
Ich glaube, das ist nicht koscher.
Ist das nicht eine bittere Ironie, dass so eine Nachricht ausgerechnet am 1. April, am 1. April?
Ja,
eben. Ja, ich hätte schon fast gedacht, dass die UFC nicht einen Tag wartet damit, einfach um den Shitstorm zu verhindern. Am 1. April ist schon echt, also das ist ja fast,
das ist
also
schon
bei,
bitter,
bei
ja.
So einem Kampf, der dreimal abgesagt wurde, wo die Leute drauf warten, wo die Leute schon zynisch sagen, ach, passiert ja sowieso nicht.
Ja.
Und Conor McGregor wurde nicht gestrippt von seinem Belt, weil die denken, das passiert wieder nicht. Und dann am 1. April zu sagen, ach so, passiert schon wieder nicht,
ist
ist ja wohl die Höhe.
Das kann sich kein Drehbuchautor ausdenken. Oder?
Ja, aber es ist wohl kein Scherz mittlerweile.
Manche Geschichten schreibt halt nur MMA.
Es ist ja wirklich zum Heulen langsam. Ne? Die 4. Absage jetzt mittlerweile.
Ja.
Also, obwohl alle gedacht hätten im Vorfeld, wenn der Kampf abgesagt wird, dann eher durch Khabib, weil er Gewicht nicht bringt oder was auch immer.
Ja.
Also ich glaube, damit, dass Ferguson, dass er wegen Ferguson abgesagt wird, ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet.
Also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, das sitzt jetzt. Dass das wirklich nochmal passiert.
Ich habe echt gedacht,
vielleicht ist es verflucht.
Ich habe echt gedacht,
dieses Matchup.
Nachdem man dreimal diesen Kampf nicht zustande bekommen hat, reißen sich beide so maßen, ich bin noch ein bisschen müde, ich bin noch ein bisschen müde, wie gesagt, ich bin ja gerade erst aufgewacht.
Excuses.
It is what it is.
Reißen Wir nehmen sich, das auf um 14 Uhr, Carsten Lüth.
Ja, spür mal meine Audio ab, da habe ich doch komplett müde gesagt. Oh, 5 Minuten, aber gut.
Das stimmt.
Das
wollt ihr gar nicht hören.
Ich dachte, beide reißen sich so dermaßen ihr Gesäß auf, dass es einfach zu diesem Kampf kommt, weil für beide wird es wohl die letzten Wochen nichts Wichtigeres gegeben haben als diesen Kampf. Und dass man jetzt trotzdem, vor allem bei einem Auftritt bei einem Termin, dass sich Tony Ferguson witzigerweise an Karfreitag verletzt. Ärgerlich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt unaufmerksam war, was auch immer, aber
die haben sich ja auch noch in dem Conference Call über Verletzungen gestritten. Und ich meine, Khabib war derjenige, der sagte, das kann jedem passieren, nimm das nicht so auf die leichte Schulter, und dann verletzt sich Ferguson. 2 Tage später
oder sowas. Innenband gerissen, ne? Innenband gerissen, glaube ich.
Ja, keine Ahnung, was der gemacht hat. Der hat wahrscheinlich wieder, weiß ich nicht, irgendwelche Rollen gemacht, um jemanden zu tackeln. Was der so tut, der Ferguson, ne?
Ich glaube, der wollte irgendjemanden begrüßen, oder war es nicht so?
Ja, also es ist...
überschwänglich begrüßen, ja, und hat dann irgendwelche Faxen gemacht und hat sich dabei das Knie verdreht. Und
echt? Das stand ja auf Twitter, ja.
Ja, ja.
Er selber hat aber gesagt, beim Mediatermin, also bei, ich glaube, Fox hat irgendwas ausgestrahlt am Freitag. Ist natürlich jetzt immer schwer zu sagen in Deutschland. Ich habe ja keine Ahnung, was bei Fox lief, ne? Aber es hieß, ja, bei Fox, ja, war halt so ein Promo-Termin einfach. Und da hat er sich das eingefangen.
Ja. Ja, das wird ihn selbst natürlich am meisten ärgern, das ist ja klar. Aber, ja.
Na,
ja, ich habe erst, im ersten Moment dachte ich natürlich auch an April-Scherz, ganz klar. Aber ich habe es dann auch erst dann ernst genommen, als ich das von Helwani gesehen habe, wo er wirklich nochmal betont hat, nee, das ist nix April-Scherz.
Ja.
Das ist tatsächlich real, ne? Da dachte ich, ey, Leute, das darf doch wohl nicht wahr sein. Naja, aber natürlich, ich bin ja gleich wieder relativ, sagen wir mal, beruhigt worden in meiner ersten Aufregung, als es dann hieß, wer dann einspringt.
Ja. Artem Lobov, ich kann es auch gar nicht fassen.
Ja, unglaublich.
Meint ihr denn, um das dann so abzuschließen, meint ihr denn, dass der Kampf nochmal stattfindet?
Nee.
Dana White sagte ja jetzt,
nee,
machen wir nicht mehr?
Ach, weiß ich nicht. Also
viermal.
Ich glaube, der wird zwangsläufig irgendwann stattfinden müssen.
Ja, vielleicht so ein Retirement-Match.
Wenn Ferguson im Leichtgewicht bleibt und Habib im Leichtgewicht bleibt und beide sind Nummer 1 und 2 oder Nummer 1 und 3 oder Nummer 2 und 3, je nachdem, kommt drauf an, wer jetzt noch ein. Und dann irgendwann werden sich ja die Wege erneut kreuzen.
Ja, das sagte Habib jetzt auch im Interview mit Helwani, wenn die beide weiter gewinnen und beide dann Nummer 1 und 2 sind, dann früher oder später, dann muss es nochmal passieren. Ne? Und Dana White, sicher. Ich weiß nicht, Dana White sollte man, bei Dana White, immer wenn er irgendwas sagt, sollte man so 10 Minuten, wie dir das in Live-Übertragung, dass man noch was rausschneiden kann. Weil, das ist ja, was ist denn das für ein, was ist denn das für eine Aussage? Nö, machen wir nie wieder. Das,
hell also, no.
Das kommt doch drauf
hell an. Dana no. White Aussage.
Hm?
Das kann man doch gar nicht ernst nehmen.
Hell no.
Wie gesagt, vor, ja. Naja, nee, er hat auch gesagt, Vincent hat schon recht, er hat doch tatsächlich gesagt, nee, den Kampf setzen wir nicht nochmal an.
War da nicht auch irgendwas mit, also ich hatte da so ein Déjà-vu, aber ich weiß nicht genau wieso, war da nicht irgendwas mit Holly Holm oder so? Als er dann nochmal sagte, machen wir nie wieder?
Weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, Dana White hat auch schon gesagt, der John Jones setzt er nie wieder im Main Event und danach war er im Main Event gegen Daniel Cormier im Rematch. Dana White hat auch gesagt, vor einigen Jahren, es wird niemals eine Frau in der UFC kämpfen. So, das guckst du dir an. Jetzt führen Frauenkämpfer die Veranstaltungen an. Also.
Na klar, wir sind doch, wir sind ja in 2018 angekommen. Demnächst gibt's die ersten, ja, komm. Nee, sag ich jetzt nicht.
Ah, warte mal. Dana White Boss, Amanda Nunes. Ach ja, genau. Die Amanda Nunes Geschichte war das. Da sagte er, die kriegt nie wieder ein Main Event, als sie diese merkwürdige Krankheit hatte gegen wen war denn das? Jermaine? Kann das? Nee, gegen Shevchenko. Erinnert ihr euch daran?
Mhm.
Naja.
Ja, er meinte, Amanda Nunes kriegt nie wieder ein Main Event jetzt, weil sie ja einmal diese Krankheit hatte.
Ja gut, aber wie gesagt, Dana White erzählt auch viel.
Wenn genau, ja. Ja, also halte ich auch für absoluten Quatsch, das kommt ganz drauf an. Aber naja, früher oder später muss einer von den beiden verlieren. Ist die Frage jetzt, ob sie...
Aber lass uns mal über das neue Matchup reden. Max Holloway jetzt als Ersatz. Da bin ich ja auch total geflasht.
Ja, also Max Holloway, was ein Teufelskerl, ne? Springt ein, ja. Six Days Notice gegen Khabib, den sonst niemand haben will. Und ja. Max Holloway sagt es ja schon seit Monaten. If you want to be the best, you got to beat the best. And the best is blessed.
Ja, das ist sein Lieblingsspruch. Ja. Aber er hat halt auch gesagt, auf einer Pressekonferenz, da saß Tony Ferguson neben ihm. Und da ging es darum, dass er eventuell, oder dass Tony Ferguson eventuell runtergeht ins Featherweight, um nur gegen ihn zu kämpfen, um den Titel. Und da hat Holloway ja gesagt, nö, bleib du ruhig mal in deinem Leichtgewicht, ich bin ja ein großer Junge, ich komme einfach hoch ins Leichtgewicht und kämpfe dich fort, ist mir egal.
Ja.
Ja, also der ist ja absolut schmerzfrei.
Genau, ne? Und Khabib hat er auch schon mehrfach angesprochen, dass er den Kampf haben möchte. Also, wer weiß, vielleicht ist er sogar schon in gewisser Weise vorbereitet gewesen oder weiß schon, was er zu tun hat.
Das Ding ist natürlich für Holloway auch, im Featherweight ist halt niemand da für ihn mehr. Der ist alles abgegrast.
Na,
Ortega. Mit Ortega hat sich jetzt in letzter Zeit jemand entwickelt, der ihm da wirklich gefährlich werden kann, aber.
Das stimmt, ansonsten ist
da nichts mehr. McGregor kämpft nicht mehr im Featherweight. Aldo hat er jetzt zweimal besiegt. Ja, also da ist halt nicht mehr viel übrig für ihn dort. Wenn er seine Legacy aufbauen will.
Dustin Poirier könnte. Dustin Poirier ist ja auch im Leichtgewicht jetzt, aber.
Ja, gut, aber
es wäre ein Rematch, was.
Level wie Holloway.
Ja, ich weiß, aber er hat ihn besiegt früher. Also, das ist eine seiner. Das ist
halt auch schon lange her, ne?
Das stimmt.
Das ist halt auch schon lange her.
Geht halt, ne? Es ist 4 Jahre oder 5 Jahre her. Max Holloway kämpft ja 4-mal im Jahr oder sowas. Der hat ja 20 Kämpfe in Rekordzeit zusammengesammelt. Der kämpft ja wirklich andauernd.
Aber in diesen 4 Jahren hat er sich so enorm entwickelt, also auch seit seinem Kampf gegen McGregor. Seine letzte Niederlage, glaube ich, war das ja. Punktniederlage.
Ja, also das ist nun wirklich kein Kampf, den man machen muss, aber das wäre eine Option.
Poirier, zumal Poirier auch jetzt für die Legacy nicht so wahnsinnig wichtig wäre, glaube ich. Also da sind Khabib oder Ferguson oder jetzt auch Ortega, sind dann schon andere Kaliber.
Mhm. Ja, das stimmt. Es ist,
Und Holloway hat natürlich recht, er ist halt für einen Federgewichtler relativ groß mit 1,80, ne? Da könnte er auch ohne weiteres im Leichtgewicht kämpfen, das stimmt schon.
Genau, ja, da gehört er eigentlich auch hin, würde ich sagen.
Ja.
Ja, spannend, finde ich echt spannend.
Du hattest es vorhin, wo wir noch off waren, hattest es kurz mal angesprochen, ne? Holloway mit über 80% Takedown-Defense.
Genau, und seine Takedown-Defense hat sich auch stark verbessert. Seit, glaube ich, dem Kampf gegen Kula, oder wie der heißt, 2014, gab es knapp 30 Takedown-Versuche und er hat sie alle wegstecken können. Das heißt, Max Holloway hat 100% Takedown-Defense seit 2014 und die versuchen es ordentlich, ne? Und dann hat er den Submission-Sieg über Cub Swanson, also in Top-Position ist Max Holloway vernünftig, ist BJJ Purple Belt mittlerweile, seit 2018, glaube ich. Unten mangelt, aber wie gesagt, das ist eine Weile her, dass er unten lag. Und die Frage ist nun mal, ob diese Takedown-Defense ausreicht. Die 83% Takedown-Defense, die er hat, die hat Barboza auch. Barboza, glaube ich, aber ist nicht so gut im Moment. Also, ne, Max Holloway hat sich halt verbessert. Diese 83% sind noch durch die ganzen Takedowns in seiner frühen Karriere. Und ich habe das auch mal nachgeschaut, jetzt gerade noch vor dem Podcast, ob Khabib denn schon ähnliche Gegner hat, mit so einer Takedown-Defense bekämpft hat. Und da gab es den Kampf mit Gleison Tibau. Der hat in seinem UFC-offiziellen Profil 92% Takedown-Defense-Accuracy. Und in dem Kampf hat es geschafft, nicht einmal von Khabib niedergerungen zu werden. Und die sind die ganzen 3 Runden ohne Takedown haben sie es geschafft. Und wer weiß, also ich würde Max Holloways Takedown-Defense durchaus mit Tibau gleichsetzen mittlerweile. Ne? Ich meine, kein Takedown mehr seit 2014, das ist verrückt. Und Max Holloway wird besser mit ihrem Tag, der ist erst 26.
Der Knackpunkt könnte halt sein, dass, wenn es wirklich zu Boden geht, womit man ja rechnen muss, dass Holloway eben vom Rücken bei weitem nicht so gut ist, wie es Ferguson gewesen wäre.
Ja, das glaube ich auch
Holloway,
nicht.
Holloway ist halt in der Top-Position, wie du schon gesagt hast, ganz gut, aber auch da nicht der Submission-Artist, sondern eher so der Ground-and-Pound-Typ, ne, von der Top-Position.
Ja.
Und,
ich glaube,
hätte Ferguson wesentlich bessere Chancen gehabt, gegen Khabib zu
stehen
als Holloway.
Ja, also wenn der Kampf zu Boden geht, dann sehe ich schwarz für Holloway. Also in jeder Hinsicht. Das wird nicht klappen. Sein Ziel ist es, den Kampf im Stehen zu gewinnen. Und die Takedown-Defense hat, ja eben, die Takedown-Defense ist da sein einziger Schutz. Aber wie gesagt, die ist so extrem stabil. Und Khabib gegen Tibau hat es zum Beispiel nicht geschafft mit den Takedowns. Ist natürlich auch besser geworden, Khabib, ne?
Also, ich glaube, weil du den mit Barboza jetzt verglichen hast, weil Barboza auch eine relativ gute Takedown-Defense hatte, bis zu seinem Kampf da, aber Ja. Ich glaube, allein schon das Mindset von Barbosa und Holloway ist so unterschiedlich. Mhm. Holloway ist so, der strotzt ja vor Selbstbewusstsein. Der hat einen Lauf zurzeit unglaublich. Also der ist sowas von selbstbewusst. Mhm. Ich glaube, der geht schon mit einem ganz anderen Mindset in den Kampf gegen Khabib. Ich glaube, Barbosa, der ist schnell gebrochen worden von Khabib, als er gemerkt hat, oh, der macht aber ganz schön Druck. Und wo er dann einmal unten war, dann, ich glaube, dann mental war es das, da war der Drops gelutscht.
Ja.
Aber ich glaube, Holloway, den kriegst du nicht so schnell klein, mental.
Ja, also Holloway ist eindeutig die größte Challenge für Khabib bisher. Barbosa ist nicht vergleichbar mit Max Holloway, finde ich.
Nee, Barbosa nicht, aber RDA war natürlich auch schon eine Hausnummer.
Aber auch Khabib, trotzdem, ne? Nicht auf dem Level wie Max Holloway. Mit dem Resümee, was der Junge zusammengestellt hat in letzter Zeit, und man muss es ja sagen, im Zweifel, er wird immer besser scheinbar.
Ja.
Er sah ja noch wesentlich, er besiegt den Aldo mit einer Beinverletzung, mit TKO, und besiegt ihn dann nochmal eindeutiger, als er gesund ist, irgendwie ein paar Monate später.
Ja.
Und verdammten Holloway. Aldo auch noch, ne? Also er ist der einzige neben Conor McGregor, ja, der es überhaupt schafft, Aldo zu finishen.
Ja, Holloway ist halt Aldos Kryptonit, ne? Kann man so sagen. Da ist einfach nichts zu holen für Aldo.
Ja, das ist so klar, wie man es machen kann. Zweimal in Folge, zwei klare Siege, dritte Runde TKO. Und vorher, wie gesagt, nur der 13 Sekunden Knockout gegen McGregor und dann eine Submission ganz, ganz früh in seiner Karriere von Aldo. Max Holloway, ich weiß nicht, the sky is the limit für den Jungen. Ich weiß nicht, wo der landen kann. Aber der hat eine Chance, 20, eindeutig.
Ne? Ja, aber denkt ihr, sagen wir würden jetzt die Predictions abgeben, denkt ihr, er gewinnt das? Also jetzt nicht nur, er könnte, natürlich könnte er gewinnen, aber denkt ihr auch, dass er gewinnt?
Ja, das ist eine gute Frage.
Mhm.
Tja, also 6 Days Notice ist natürlich auch ein bisschen dünner. Aber gut, das gilt ja natürlich für Khabib genauso. Der muss sich auch für einen anderen Gegner einstellen und so. Also, ja.
Die Sache ist halt.
Also ich sag's mal so, ich denke, dass Ferguson beste Chancen gehabt hätte als Holloway. Also ich denke, Khabib gewinnt.
Die Sache ist halt auch die, dass Holloway letzten Monat noch verletzt war und wegen dieser Verletzung gar nicht kämpfen konnte.
Ja.
Und jetzt kämpft er.
Ja, sein Manager sagt, da ist alles in Ordnung.
Habt ihr übrigens gesehen, Brian Ortega hat auch Angebot bekommen, gegen Khabib zu kämpfen.
Ja, stimmt. Hat auch ja gesagt.
Das wäre der Hammer gewesen. Das hätte ich noch lieber gesehen eigentlich.
Ja, das wäre wirklich fantastisch gewesen. Jemand mit den Submission Skills gegen Khabib.
Ja. Also das kann ohnehin noch ein wahnsinniger Zweikampf sein dort an der Spitze jetzt über einen langen Zeitraum, ne, zwischen Ortega und Holloway dort im Featherweight. Es sei denn, Holloway geht jetzt langfristig auch hoch ins Leichtgewicht, das weiß ich jetzt nicht.
Ich hätte aber auch Lust auf Ferguson gegen Ortega dann. Ne, so einen kleinen Austausch zwischen Nummer 1 und 2 im Leicht- und Federgewicht habe ich nichts gegen. Weißt du? Also wenn ja, Fergusons Verletzung nicht so schlimm ist,
ja, aber
dann ist er auch wieder fit in Monat 2.
Holloway ist halt jetzt aus, ja, wie soll ich sagen, die UFC hat jemanden gebraucht, den man ja auch ernst nehmen kann. Ich denke nicht, dass er da jetzt, dass es öfter Featherweight gegen Lightweight geben wird. Also
ja, aber die beiden Divisions sind, also Ferguson und Khabib sind fertig mit ihrer Division. Da ist nichts mehr zu holen, außer sich selbst, also gegenseitig. Ja. Khabib hat noch ein bisschen mehr. Ferguson ist da durch, ne? Also was hat der noch im Lightweight zu beweisen, außer McGregor, ja, und Khabib ist da
eben McGregor.
Aber McGregor, der wartet, bis Max Holloway Double Champ ist oder sowas.
Die UFC wartet einfach, bis das Event in Russland stattfindet. Russia Today hat ja berichtet, im September kommt die UFC nach Russland, und das wäre natürlich ein unvorstellbares Ausmaß in Russland, Khabib gegen Conor McGregor.
Aber warum dann die Geheimnistuerei? Warum sagt man das nicht einfach?
Das hatte ich ja schon vor vielen Monaten, hatte ich das ja schon so vermutet, als sich alle beschwert haben, dass McGregor keinen MMA-Kampf mehr bestreitet. Und da hatte ich schon vermutet, dass und auch gesagt öffentlich, dass ich denke, dass überhaupt der einzige MMA-Kampf für McGregor, der ihm halbwegs Kohle bringt jetzt für seine Verhältnisse, wäre eben tatsächlich gegen den ungeschlagenen Habib in irgendeinem russischen Fußballstadion oder so. Ich glaube, da könnte man in Russland ein Stadion füllen damit.
Es sei denn, Max Holloway wird zum Double Champ. Dann hast du
ja, gut, dann gibt's hast natürlich das Event
des Jahrhunderts. Das ist Killer.
Aber selbst dann, ich glaube, Habib McGregor in Russland wäre größer als
also guck, es wird geplant. Nicht.
Wenn du da richtig Marketing, die Marketingglocke schlägst, mit dem Double Champ gegen Double Champ und dann ja, in gut, dem Rematch, der einzige, ja, keine Ahnung, also ist ja nicht der einzige, aber.
Russia Today hat berichtet, dass im September kommt die UFC nach Russland in die Olympiahalle, Sportkomplex Olympijski. Und die fasst Platz für bis zu 35.000 Personen. Zum Vergleich,
ja, es geht.
Madison Square Garden fast nur 20.000.
Ja, es geht da gar nicht
mehr. Ja, aber in Kanada gibt es 60.000 in einer Arena, irgendwie in Quebec oder sowas.
Natürlich, in der Allianz Arena gibt es ja auch gar nicht, 50.
Ja, aber haltet euch nicht so sehr an dem Fassungsvermögen von irgendwelchen
Hallen. Ja, die mal, Hallen sind uninteressant.
Was du in Russland für Pay-Per-Views verkaufen könntest, ja, zu Primetime.
Ja. Stimmt.
Ja gut, aber man will ja auch keine Sporthalle.
Nee, schon klar. So aber Gym. Ich glaube, den Großteil...
Wie bei also Ultimate Fighter.
Ein wesentlicher Anteil der Einnahmen sind eben die Pay-Per-View-Einnahmen, ne?
Ja,
da denke ich, da wäre schon in Russland einiges zu generieren. Mit einem Fight Habib gegen McGregor. Mhm. Wahrscheinlich mehr als mit einem Kampf von, was sagtest du? Holloway?
Ja, Holloway, wenn er Habib besiegt, das ist das Ding.
Wenn Holloway Habib besiegt,
dann wird Holloway wahrscheinlich ein Superstar.
Ja, so eben. Schon.
Ich mein, und dann ist er noch Double Champ und dann kannst du die Marketing-Glocke wirklich schlagen.
Ja, wo ist der Conor Reiz?
Conor McGregor und Max Holloway battlen sich seit Monaten auf Twitter. Das kannst du dann auch noch so ein bisschen reinbringen.
Vor allem, wo ist der Reiz, wenn Holloway Habib besiegt, wo ist dann der Reiz, dass McGregor gegen jemanden kämpft?
Wenn Holloway Habib besiegt, dann ist das natürlich
jetzt die Grundvoraussetzung, also McGregor sollte natürlich jetzt schon den Sieger antreten. Ja. Und wenn der Habib heißt, dann und mit seinem 26-0 Rekord dann, oder 27-0, ich glaube 26-0 wäre er dann. Das kannst du schon unfassbar vermarkten, in Russland auch noch. Und die Frage ist natürlich, was passiert jetzt mit Habibs Reputation, mit diesem Hype-Train, wenn er jetzt verliert?
Dasselbe wie mit Nogano.
Nö, doch. Nicht dasselbe wie mit Nogano, nein.
Ich denke nicht, dass Habib jetzt immer noch der Gehypteste ist und weil jetzt wird er schon sehr krass gehypt. Verständlich, er ist ja auch ein sehr, sehr starker Fighter. Aber dieser Hype kann von heute auf morgen vorbei sein. Das hat doch Nogano richtig gut gezeigt. The Predator. Die Knockout-Maschine.
Ja, aber Nogano hat ja nicht... Nganus Resümee ist ja nicht vergleichbar mit Khabib. Der hat den Knockout des Jahres gegen Overeem. Mehr ist bei Nogano auch nicht zu holen. Außer, ja gut, Arlovski und sowas. Arlovski, aber das ist
ja gut, Habib hat 26-0, gegen wen denn alles?
Das ist nicht vergleichbar. Außerdem hat Nogano, ich weiß jetzt nicht genau, wie berühmt er in Kamerun ist, wie bekannt er, wie erfolgreich MMA da drüben sowieso ist, aber die Russen, die schauen doch zu. Und Dagestan, weiß ich nicht, die sind ja auch...
Ich habe mich mal letztens ein bisschen informiert darüber, ich denke,
also Habib hat da mehr, für die Russen.
Ich glaube, Habib hat mehr, Rücken durch die Dagestaner. Dagestan ist eine Republik mit, ich glaube, 2,8 Millionen Einwohnern. Und Russland, ich sage jetzt nur das, was ich bei Wikipedia gelesen habe und so wie ich es interpretiert habe, sind die nicht, die besten Freunde. 1999 gab es den Dagestan-Krieg zwischen der Russischen Republik und Dagestan.
Und ja, aber ich halte das für ein Gerücht, dass Dagestan und Russland, dass die sich jetzt nicht mehr wenn die beide dieselbe Sprache sprechen, wovon ich ausgehe,
nee.
Dann ist das so wie...
Nee.
Tun sie nicht?
Nee. In Dagestan gibt's, ich habe mir aber den englischen Wikipedia-Artikel durchgelesen, weil da viel mehr stand. 40 verschiedene Sprachen werden dort gesprochen. Gut, Russisch ist die Hauptsprache natürlich, aber man hat dort ja. Dialekte.
Aber Khabib spricht Russisch. So, und das ist dann so, wie wenn Christoph Waltz bei noch einem Tarantino mitspielt. Ja. Der ist zwar aus Österreich, aber die Deutschen feiern ihn trotzdem ab.
Hängt euch doch nicht so sehr an Russland auf. Es gibt doch noch unzählige andere ehemalige Sowjetstaaten, die eben alle zur ehemaligen Sowjetunion gehören. Also gehört da nicht alles, ist ja nicht alles
ja, nur ja, Russland. Ja, ich meine jetzt Russland im Großen, so wie man Russland
ja, normal. Aber das sind ja alles... Aber das sind ja alles.
Ja, Georgien, aber, Kasachstan, ja, aber guck mal, ich bin jetzt nicht der übelste Volkan Özdemir-Fan, nur weil man in der Schweiz auch Deutsch spricht.
Ja, aber das ist auch nochmal was anderes. Die Schweiz ist nochmal was anderes. Und nee, Volkan Özdemir spricht doch auch Französisch und nicht Deutsch, oder nicht?
Ja, aber in der Schweiz spricht man Deutsch und in Dagestan spricht man
ja,
auch.
Ja, gut, aber Volkan Özdemir spricht nicht Deutsch, sondern er spricht.
Ja, aber sein Land spricht Deutsch.
Je nach
Kanton.
Ja, aber eher nicht. Wenn Volkan Özdemir aus der Schweiz kommt und Deutsch spricht, dann wäre er ein anderes Ding in Deutschland.
Denkst du?
Ja, natürlich.
Ja, aber woher soll man denn wissen, ob er Deutsch spricht? Vielleicht spricht er ja Deutsch.
Tut er aber nicht, habe ich noch nie gesehen. Kein Interview und außerdem hat er einen merkwürdigen französischen Akzent, also ich wüsste nicht, wieso der Deutsch spricht.
Also wie gesagt, selbst wenn du Russland ausklammern solltest, selbst wenn kein einziger in Russland ein Pay-Per-View kaufen würde, gibt es noch etliche andere ehemaligen UdSSR-Republiken, die dann Dagestan wahrscheinlich näher stehen als Russland. Ja, also das sind alles potenzielle Pay-Per-View-Käufer. Weißrussland, Usbekistan, Kasachstan, Georgien, da gibt es ja etliche, alles ehemalige Sowjetrepublik.
Ich habe jetzt, Volkan Özdemir Deutsch eingegeben bei YouTube und finde L'entretien de la Rédaction. Volkan Özdemir.
Ja, und da spricht er Deutsch.
Ich glaube, das sagt alles. Das ist der erste Treffer zu Volkan Özdemir Deutsch.
Also du musst dir echt mal diesen Wikipedia-Artikel über Dagestan durchlesen, ne? Das ist so komisch.
Ui. Remo, bist du noch dran?
Das ist faszinierend. Das ist sozusagen, guck mal, allein was da für verschiedene Volksgruppen leben. 94% der Bevölkerung in Dagestan sind ethnische Muslime. 10% aller Russen leben da. Also aller russischen Muslime.
Sorry, ich bin gerade kurz abgebrochen.
Dagestan, Verbindung. Dagestan ist nicht gleich Russland, sagen wir es so.
Ich weiß, aber...
Dagestan hat einen eigenen Präsident.
Diese ganzen ehemaligen Sowjetrepubliken haben eigene Präsidenten. Das sind ja jetzt alles eigenständige Länder. Aber trotzdem...
Also wie gesagt, ich glaube, das ist vergleichbar wie Deutschland, Österreich und England, Irland. Oder England, Schottland vielleicht sogar. Ich glaube nicht, dass sie da großen Beef haben. Und ich glaube, dass die alle im Großen und Ganzen noch eine Nationalität... Naja, ihr wisst, was ich meine, so ungefähr. Ich glaube, dass die schon miteinander in Verbindung stehen.
Und aber das spielt ohnehin nur dann eine Rolle, wenn Khabib überhaupt gewinnt und sonst nach dem Show.
Sondern wenn er verliert. Denn die, glaube ich, stehen dann alle hinter ihm noch, die Slawen, die Russisch sprechen.
Ja, aber wenn Khabib verliert, werden die doch keinen Kampf Khabib mehr
also, ansetzen in Russland,
das werden sie auch nur machen, wenn er gewinnt.
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, wer auch immer den Kampf gewinnt zwischen Holloway und Khabib, der wird der größere Kampf gegen McGregor sein.
Nee. Spaß natürlich. Nee? Natürlich. Ja.
Seht ihr. Oder, Remo?
Ja, es kommt darauf an, was das für Khabibs Reputation bedeuten würde. Würde er
verlieren. Niederlage ist Niederlage. Ich meine, gut.
Aber meinst du denn nicht
den Unterschied, ob er da im Spinning Heel Kick? Ja, natürlich. Aber die Niederlage. Es ist trotzdem, da steht dann trotzdem eine 1 hinter der 26.
Aber Remo, meinst du denn nicht, dass der Kampf...
Natürlich, aber guck mal, hat McGregors Reputation seine Niederlage gegen Nate Diaz irgendwie beschädigt?
Ja, natürlich, seitdem heißt er doch McTapper.
Ja, er ist trotzdem noch der bestverdienende MMA-Sportathlet aller Zeiten. Ja,
weil er schlau war und um sich eine Marke aufgebaut hat.
Ja, aber Holloway ist doch...
McGregor ist eine Marke.
Aber selbst wenn das, wenn das Khabib überhaupt keinen Abzug tut, Holloway ist doch dann eindeutig größer nachher. Und dann ist es auch ein besserer, also meinst du wirklich nicht, dass das ein größerer Kampf wird, wenn Holloway Khabib schlägt und dann gegen McGregor kämpfen soll, als Double Champ auch noch?
Weiß ich nicht.
Und wenn Khabib Holloway besiegt, dann ist natürlich Khabib nach wie vor der Kampf mit McGregor. Das ist doch, also für mich ist das eindeutig zu 100% klar, dass der Sieger der Kampf mit McGregor ist, der auch am meisten nachher anspielt.
Der Sieger ist ja der bessere von den beiden.
Ja, der ist der bessere und der ist dann auch der berühmtere.
Ja, eben.
Ich meine, die kämpfen
ja
miteinander. Das ist, es gibt nur einen Sieger zwischen den beiden.
Und Max Holloway ist dann der, der Khabib besiegt hat.
Naja.
Ja, eben. Und dann ist er auch noch Double Champ. Und die haben einen Kampf schon mal gehabt vor 100 Jahren. Die battlen sich ja auf Twitter die ganze Zeit. Und das Match war auch, Max Holloway wurde schon dominiert, aber der hat halt einfach den Rhythmus nicht finden können und war 22 zu der Zeit oder 21. Das kannst du auf jeden Fall nochmal machen. Und wenn er dann Double Champ ist, da ist auch wenn Khabib dann genauso groß ist, selbst wenn Khabib dann noch größer ist als vorher, Max Holloway ist dann der Kampf und der macht dann auch am meisten Kohle. Da bin ich absolut überzeugt von.
Weiß nicht, kommt halt drauf an. Wie gesagt, ich glaube, dass du mit Khabib in Russland sowieso riesen Einnahmen generieren könntest. Und ich
mit
weiß
beiden.
Nicht, ob an die Einnahmen ein Holloway eben rankäme. Das
ja,
weiß ich nicht.
Also wenn Khabib gewinnt, wenn Khabib verliert, dann kann man mit dem nicht mehr so viel Geld machen. Wenn Khabib verliert...
Das ist aber egal, das meine ich
wenn
nicht.
Wenn Khabib verliert, dann machen wir mit Holloway gegen McGregor einfach mehr Geld. Was... Wo ist denn der Reiz? McGregor versus den Verlierer? McGregor gegen den Schlechteren sozusagen. Dann heißt es wieder McGregor.
Ja,
McGregor
zumal Holloway ist ja auch noch ein Stand-up-Kämpfer. Wenn er es schafft, Khabib zu besiegen als Striker, und dann kann man natürlich auch wieder die MMA-Mathematik auspacken und sagen, ja, aber Max Holloway wurde doch von McGregor besiegt, dann ist das überhaupt keine Challenge, wenn der auch noch Khabib besiegt nachher.
Ja,
weißt du?
Das ist natürlich Quatsch. Also,
ja,
du weißt
ist ja, natürlich
MMA-Mathematik
Quatsch,
hat
aber du,
noch nie funktioniert.
Ich kann
aber
gerne
jeder
erklären,
wird, also das
wieso
wird auf
Dennis
jeden Fall
Siever
gesagt,
besser ist als Georges St-Pierre.
Was hast du denn immer mit Dennis Siever jedes Mal?
Der arme Dennis Siever, lass ihn doch mal in Ruhe.
Bist du Vorsitzender Dennis Siever Fanclubs, oder? Ist doch nicht zu
Ja, ich wurde von allen, ich wurde
also
von allen,
der Reiz,
ich wurde von allen,
ich sag mal so,
Mitgliedern gewählt.
Der Reiz an dem Kampf zwischen McGregor und Khabib, unabhängig davon, ob Khabib am Samstag gewinnt oder verliert, ist ja der Kampfstil. Jeder weiß ja, wo McGregor Schwächen liegen. Und das sind ja ausgerechnet Khabibs Stärken. Also das wäre schon, allein schon wegen des Kampfstils sehr reizvoll.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ein Holloway einem McGregor gefährlicher ist als ein Khabib. Weil Holloways Stärken ja auch, also sind ja nicht am Boden. So, und
das
McGregor
ist ja,
aber im Stand.
Khabib,
Aber McGregor ist ja im Stand, eigentlich fast nicht zu schlagen. So. Und ich weiß auch nicht, wie Holloway das bewerkstelligen soll. Aber Khabib könnte eben genau in diese Bresche springen. Der könnte ja genau besser als jeder andere vielleicht sogar McGregors Schwächen ausnutzen.
Ach so, du meinst also das Matchup an sich wäre nicht so.
Ja, ja, natürlich.
Nicht so spannend.
Also das fände ich spannend schon auch,
also,
doch, klar.
Ich weiß gar nicht, ob's dem Casual MMA-Fan tatsächlich wirklich so ums Matchup geht. Ich glaube, den interessiert nur.
Der will nur
die Story und Prestige eben dahinter. So, wenn Max Holloway sich mit einer 12-Fight-Win-Streak durch alles durchprügelt, dann auch noch den unbesiegten Khabib wegsmasht und zum Double-Champ wird, wie einst Conor McGregor, dann ist das die Story und dann ist das auch egal, ob das Matchup genauso intrigierend ist, glaube ich, so für den Casual. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig.
Ja, für mich wär's das jedenfalls.
Für mich wäre auch
Holloway gegen McGregor reizvoll.
Also,
keine Frage.
Die bessere, spannendere Challenge für McGregor ist eindeutig Khabib. Also auch selbst wenn Max Holloway Khabib jetzt besiegt.
Also ich bin immer da ein bisschen, ich sehe immer zum Beispiel,
für mich,
wie McGregor ausgesehen hat gegen Chad Mendes. Alle sehen immer nur den K.O., aber man muss sich mal den kompletten Kampf angucken, wie Mendes McGregor kontrolliert hat am Boden.
Hm.
Dann sehe ich, wie er ausgechoked worden ist von Nate Diaz. Und dann sehe ich natürlich auch ein Khabib, der natürlich am Boden noch wesentlich stärker und brutaler ist als alle beide. Hm. Und was der am Boden mit McGregor anrichten könnte. Andererseits sehe ich natürlich auch, wie Khabib von Michael Johnson angeklingelt worden ist. Und wenn man sich überlegt, zu was im Stand ein McGregor im Vergleich zu Michael Johnson fähig ist, frage ich mich natürlich dann, was passiert, wenn der im Stand auf McGregor trifft, Khabib, und der Kampf beginnt dann nun mal im Stand. Also,
ja. Klar, aber
also, ne, Fragezeichen. Also,
gut, Barboza ist jetzt auch ein besserer Striker als Johnson, nicht?
Ja, besserer Kicker vielleicht, aber kein besserer Boxer.
Ja, besserer Boxer nicht, das stimmt. Aber insgesamt so als Striker wird man... Aber du hast natürlich recht, ja. Das ist ein spannendes Matchup. Ich glaube nur einfach, dass es nicht in erster Linie interessiert. Die Story mit dem Double Champ allein, das ist so groß, UFC die Werbetrommel schlagen und dann noch. Hast du Max Holloway auf Superstar. Ne? Dann gehen die nach Hawaii und dann nehmen die da ein bisschen was auf und spielen schöne Musik und so. Und dann gibt's gute Interviews und dann sieht man ihn, wie er Cupcakes isst und im Sonnenuntergang steht. Und dann spielen die Over the Rainbow somewhere.
Dann sitzt irgendwo am Oktagon so ein 300 Kilo Typ auf einer kleinen
Schaft. Ja, genau. Und dann klappt das. Und dann ist das ein riesiges Ding. Und dann sitzt Khabib da in seiner Ecke und bürstet sich den Bart und keinen interessiert. Ich glaube wirklich, also, wenn der
besiegt wird, dann. Ich muss kurz noch was sagen. Und zwar, du hast ja vorhin gefragt, was habe ich mit meinem Dennis Siver? Und zwar. So, auch damit es die Zuschauer verstehen, wieso Dennis Siver, oder die Zuhörer meine ich, warum Dennis Siver besser ist als Josh St. Pierre. Dennis Siver hat gegen BJ Penn gewonnen. BJ Penn hat gegen Matt Hughes gewonnen, oder Hughes, ich weiß nicht.
Hughes.
Und Matt Hughes hat gegen GSP gewonnen, bedeutet, Dennis Siver würde gegen GSP gewinnen, weil, ja, habe ich gerade erläutert.
Das stimmt, aber Artem Lobov gewinnt auch.
Ja, pass auf, dann habe ich zwei konkrete Beispiele, die deine MMA-Mathematik ins Nirvana torpedieren. Einmal das Dreigestirn Dominic Cruz, Dillashaw und Garbrandt und einmal das Dreigestirn Holly Holm, Ronda Rousey, Misha Tate.
Ja, aber ich denke...
Jeder davon hat jeden besiegt.
Und guck mal, das Dreigestirn, pass auf, Tyron Woodley, Stephen Thompson und Rory McDonald.
Also nicht jeder hat davon jeden besiegt, aber wenn eine Misha Tate gegen Ronda Rousey verliert, die wiederum gegen Holly Holm verliert, die wiederum gegen Misha Tate verliert, ja, wie passt das denn zusammen? Also da siehst du ja, dass man in MMA-Mathematik einfach
Unsinn ist. Ja,
verstehe ich jetzt nicht, also Dennis Siver ist eindeutig besser, da gibt's ja gar nichts zu zweifeln oder so.
Ja, Rimo, da musst du dich jetzt nicht, wir wissen alle, dass das Quatsch ist, die MMA-Mathematik.
Ja. Hä, was für Quatsch, Dennis Siver ist besser als...
Das stimmt, aber das ist ein Ausnahmefall, ansonsten...
Ausnahmen bestätigen die Regel, wa?
Das ist wahr, also Dennis Siver, da will ich mich auch nicht mit anlegen, das stimmt.
Spaß, ja, ich mag Dennis Siver, nichts gegen ihn, wünsche ihm viel Erfolg bei ACB und hoffentlich sehen wir ihn bald wieder im Octagon.
Er war lange Zeit der beste deutsche Vertreter in der MMA-Welt.
Ne? Der nicht deutsch war, ja.
Naja.
Wir haben ja, also gibt es überhaupt jemanden, der deutsch ist? So,
naja, der eine ist deutsch, aber...
Kommt aus Afghanistan.
Ja, aber der eine
ist... Peter Sobotta möchte lieber Reggae hören, als eine Nationalität haben.
Nick Hein ist noch ein richtiger... Er ist noch...
okay. Ja, nein, da reden wir jetzt nicht drüber. So, jetzt gehen wir auf 2.23. Ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf, Mann. Wir wissen alle, wovon wir reden.
Ja, und zwar, dass Nick Hein zwar ein guter MMA-Kämpfer ist, aber verdient mehr Geld, indem er beim Frühstücksfernsehen als Bundespolizist über Köln an Silvester redet und bei diversen. Also man kennt ihn eher als Bundespolizist mittlerweile in der Gesellschaft. Sein Facebook-Bild ist ja auch Nick Hein, der Bundespolizist.
Ja.
Und immer, wenn es irgendeinen neuen Skandal gibt... Da meldet er sich und sagt, ach, ich war damals Polizist. Bei uns war es so und so.
Ich weiß was.
Gut, ja. Okay, haben wir das jetzt? Sind wir jetzt fertig?
Nee.
Aber Nick Hein ist halt nicht auf der UFC 223.
Aber 224.
Der größte Kampf wäre Dennis Siver gegen Conor McGregor. Gut, haben wir jetzt.
Okay. Nee, den hat's doch...
Das hatten wir schon.
Den gab's schon mal.
Ja, ich weiß. Aber der ist, Dennis Siever ist natürlich jetzt auch.
Ja, aber wer. Ich meine, guck mal, wieso muss der den McGregor besiegen, wenn die ganze Welt weiß, dass er gegen GSP gewinnt?
Ja. Ja, ja.
Das ist ja der Reiz weg. Wieso sollte er McGregor. Aber ich meine, stellt euch mal vor, wo wäre die Reise hingegangen, hätte er damals gewonnen? Wäre er heute ein McGregor? Hätte er gegen Floyd Mayweather geboxt?
Ja, ich glaube auch.
Ja, wer weiß.
Ja, er hätte jetzt auch Conor McGregor Jr. auf dem Schoß. Also eindeutig.
Dennis Siever Juniorski.
Nee, schon Conor McGregor Jr., aber so. Von Dennis Siever.
Auch mit, so. Wie heißt die? Irgendwas mit...
Ja, mit Devlin. Devlin.
Ja, Devlin, ich weiß nur Devlin.
Sowas. Dan, ja, Dan Devlin, irgendwie so. Naja, egal.
Gut, ja, wie gesagt, ich denke persönlich, wenn Max Holloway gewinnt, kriegt er so langsam in die Sparte als GOAT in seiner Gewichtsklasse, in meinen Augen unumstritten.
Ja, das ist er doch jetzt schon.
Also ich würde nicht sagen, dass er greatest of all time ist.
Nee. Also ich finde trotz der Niederlagen
ist einer Aldo, Gewichtsklasse?
Ist Aldo im Featherweight immer noch eine größere Nummer insgesamt
historisch als Holloway. Okay, ja, das stimmt natürlich. Das
aber
stimmt.
Wenn,
vom
wenn
Vermächtnis
er gegen,
her ist Aldo ein größeres Ding.
Wenn er gegen Habib gewinnt, der Double Champ, dann muss der Sieger muss gegen Conor McGregor kämpfen und nicht der Verlierer. Egal wer gewinnt, der Sieger soll gegen McGregor kämpfen. Und gut.
Ja, und der Sieger
einer ist muss ja auch gegen, einer muss ja noch gegen Ferguson kämpfen dann.
Brian Ortega.
Alvarez ist doch auch noch da.
Eddie Alvarez, nein, der soll jetzt Alvarez mal, der soll sich jetzt mal mit Poirier prügeln. Ich verstehe diese Faxen nicht. Justin Gaethje passiert jetzt erstmal.
Was soll dann Ferguson mit Alvarez?
Ach Quatsch, Eddie Alvarez gehört nirgendwo hin.
Ja, aber scheinbar kommt es ja nicht zum Kampf zwischen Dings und Dings. Und darum muss es jetzt den Kampf gegen jemand anders geben. Viermal. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Viermal.
Das ist schon übel, ja.
Ja.
Das ist schon übel. Das erinnert mich an diese ganze Farce.
F-I-R, lief hier viermal. Mit
hast du jetzt wirklich. das erinnert mich so ein bisschen an die jahrelange Farce zwischen DC und John Jones.
Ich dachte, das schreibt man mit Haar.
So, sind wir jetzt auf Bildniveau angelangt hier, okay.
Ja.
Also, wie gesagt, das erinnert mich ein bisschen an DC gegen John Jones, was hier ständig verschoben worden ist und abgesagt andauernd. Das war ja auch.
Ja. Und auch vom Knaller-Level, sag ich mal, vom Spektakel her, dass man diesen Kampf sehen will. Meine Frage, wurde nicht eigentlich damals John Jones vs. DC auch am 1. April abgesagt und dann hat John Jones gegen St. Preux gekämpft oder umgekehrt, DC gegen St. Preux?
Nee, der St. Preux-Kampf war doch nach John Jones langer Pause.
War da nicht nochmal ein Anthony Dings? Also ein
Rumble Johnson?
Gegen wen hat Sam Prue gekämpft? DC oder John Jones?
John Jones. Gegen John Jones.
Ja.
Das war ja nach John Jones langer Pause. Da hat er ja, glaube ich, über ein Jahr nicht im Octagon gestanden oder so. Das war ja quasi sein Comeback-Kampf sozusagen.
Ja, aber ist das nicht... Also, ist doch eigentlich...
Ne, es wäre halt komisch, wenn es auch damals am 1. April.
Das stimmt, ist ein bisschen komisch.
Naja, jedenfalls, die Frage war ja so mehr oder weniger, was erwartet den Gewinner vom Samstag jetzt? Ob ist es jetzt McGregor eventuell oder?
Doch, oder 1. April 2016.
Verrückt.
Was war da? Abgesagt,
oder? Ja, Daniel Cormier injured also, und out of John Jones fight.
Verrückt.
Ja, die UFC hat halt einen komischen Sinn für Humor. Ja.
Die spielen mit den Gefühlen.
Ja.
War das auch ein Montag?
Nee, das war ein...
Nee, warte mal, das war Sonntag, ne?
Boah, muss man hier jetzt lange klicken.
Ah, ist ja auch egal. Jetzt
Freitag,
auch
es war ein Freitag.
Oder 11.30 Uhr,
ist es war ein Freitag.
Ja, es ist wirklich egal, aber vielleicht will halt niemand bei der UFC am Wochenende arbeiten.
Breitengrade stehen leider nicht dabei.
No, blöd. So, okay. What time is it, Dana? It's prediction time. Was sagst du, Remo? Welche Runde? Wer gewinnt wann? Wie? Holloway, boah. Khabib?
Also ich fürchte, Khabib wird gewinnen, obwohl ich eher Holloway gönnen würde, muss ich sagen. Weil es einfach
ein, ja, ich gönn's auch Holloway. Ich finde den klasse.
Aber ich fürchte, Khabib ist schon eine Hausnummer. Also Khabib durch Ground and Pound ist ja jetzt nicht schwer. Aber die Runde ist halt schwierig, ich weiß nicht. Ja. Sagen wir mal dritte, treffen uns da in der Mitte, ich mach mal dritte Runde.
Dritte Runde. Und Carsten, was meinst du?
Khabib ist ein absolutes Monster. Positiv gemeint, natürlich. Ich denke auch einfach, Kopf sagt Khabib, Herz sagt Holloway. Wenn man jetzt aber, ja, wenn man realistisch bleibt, gewinnt Khabib durch TKO in der, ja, ich weiß nicht, sagen wir in der vierten Runde. TKO meine ich Ground and Pound, also.
Also ich denke halt, dass Holloway sich wahrscheinlich Khabib eine Zeit lang vom Leib wird halten
können. Aber irgendwann reicht die Kraft nicht mehr, ja.
Auf Dauer wird er den Takedown einfach nicht verhindern können, fürchte ich.
Irgendwann ist auch die Kraft weg.
Und Khabib in der Top-Position, das ist schon echt, also eine Naturgewalt. Ne?
Ja, ich höre dann mal einfach auf mein Herz, damit wir das auch haben und hoffe mal, dass das dass sich das übertragen lässt, dieser T-Bau-Kampf mit der Takedown-Defense von Max Holloway, und würde dann auf tatsächlich TKO für Max Holloway in der dritten oder vierten Runde hoffen, auch wenn mein Kopf Nein sagt, mein Herz sagt Ja, und es ist möglich. Also sag ich das einfach.
Ja,
dritte, also vierte Runde, Holloway, TKO. Khabib wird gestürzt. Das ist die größte Challenge für Khabib. Also.
Das größte Albtraum-Horror-Szenario für Holloway natürlich. Der absolute Super-GAU wäre halt, wenn er Khabib in der Top-Position hat. Ne? Das war schlimmer geht's nicht.
Genau, es kann natürlich sein, dass er so eine Runde überlebt. Ne? Also, dass Khabib das schafft und Holloway schafft es, das zu überleben, und dann wird's halt wieder.
Ja, aber dann, ich meine, Barbosa hat auch die erste überlebt, oder? Aber danach war natürlich, da war er natürlich gebrochen, mental und auch körperlich, glaube ich.
Das stimmt, aber ich glaube, Holloway lässt sich nicht so einfach brechen wie Barbosa.
Nee, das sicher nicht. Nee.
Wie gesagt, also mein Kopf, der sagt auch, Khabib ist einfach.
Beast.
Khabib ist einfach, ja, also der ist auch noch größer und schwerer als alle, die Holloway hier bekämpft hat. Das kommt auch noch drauf. Aber
Aber
theoretisch ist das möglich. Holloway hat knaller Takedown-Defense, besser wird's nicht. Und im Striking ist er natürlich eindeutig der Bessere. Also das muss man ja im Zweifel sagen, nicht?
Ja, schon, das schon. Also er hat auch gegen Aldo ja echt gut ausgesehen im Striking. Ne?
Ja.
Aldo ist
ja nicht bekannt, er hat ihn absolut dominiert. Dann Cub Swanson dominiert für 3 Runden und dann noch Submission. Anthony also Pettis etc. Ne? Also
der Schlüssel für mich ist halt, was passiert, wenn es wirklich zu Boden geht und wenn Holloway wirklich auf dem Rücken landet, auch noch dabei.
Dann ist vorbei. Also am Rücken hat Holloway keine Chance. Das sehe ich auch so. Also er schafft es vielleicht zu überleben und dann geht's wieder auf die Füße, aber
an der Stelle hätte Ferguson halt bessere Karten gehabt, genau, wenn es auf dem Rücken geht. Ja,
das ist absolut wahr. Aber gut.
Gut,
wir werden sehen.
Aber ich glaube körperlich macht das gar keinen Unterschied, oder? Holloway ist zumindest nicht kleiner als Ferguson, oder? Ja, größer vielleicht sogar.
Größer ist der, glaube ich, nicht.
Meinst du nicht?
Holloway ist 1,80, Ferguson ist bestimmt ein bisschen drüber, oder? Ich gebe mal einen.
Ferguson ist größer als 1,80? Kann ich
nicht machen. Der geht ja auch immer ein bisschen geduckt, nicht? 1,80 ist der. Aber, also ich hätte gerne die genauen Angaben, damit man das wirklich. 1,80 ist der genau, scheinbar. Und Max Holloway ist.
Auch 1,80.
Auch 1,80.
Ja, auch 1,80, genau, schon.
180 Zentimeter steht also auf 180,3, aber gut, so genau.
Also ein Inch ist ja jetzt irgendwie 3 Zentimeter, 2,5, ne? Und ich glaube, die Angabe ist in 5'11", sodass das vielleicht doch nicht ganz genau gleich ist, aber...
Ja, aber guck mal, also Ferguson hat eine Reach von über 1,90 und Holloway nur von 1,75. Das könnte vielleicht auch im Stand-up entscheidend sein, sich Khabib vom Leib zu halten.
Also Khabib ist 1,77.
Aber das ist ja eigentlich egal. Wir haben ja Ferguson gegen Khabib noch nicht gesehen. Ne?
Also aber eine größere Reichweite kann auf jeden Fall nicht schaden, erstmal, um sich jemanden vom Leib zu halten.
Das stimmt natürlich. Das stimmt. Ja, also.
Aber Holloway hat eben die geringere Reichweite im Vergleich zu Ferguson. Das ist das Überraschende.
Ja, ist wahr. Das ist wahr. Also ich weiß nicht. Tony Ferguson hat vielleicht wirklich die besseren Chancen. Ja, aber Max Holloway ist nicht schlecht und wenn er es tatsächlich schafft, dem Takedown lange genug zu entgehen. Also das Ding ist natürlich auch mit dem Output von Holloway, wenn der die ersten zwei Runden das nur schafft, den Takedown auszuweichen, dann hat der Khabib natürlich auch schon ordentlich zugesetzt und dann sind die Takedown-Versuche auch unwahrscheinlicher, dass die Erfolg haben. Ne? Das wird mit der Zeit immer anstrengender für Khabib. Irgendwann ist er auch, ist das auch vorbei. Und er hat seinen Weightcut wieder in den eigenen Händen, habe ich gehört, jetzt im Interview. Wer weiß. Wer weiß. Mhm.
Apropos,
aber wir werden sehen. Ne? Also
Weightcut. Da gibt's ja noch jemand, der hatte im November noch mit starken Weightcut-Problemen zu kämpfen. Scheinbar allergisch auf Rosen. Und diejenige, will ich mal sagen, will jetzt wieder gegen die Rose kämpfen.
Ah, okay.
Oh, war eine krasse Überleitung, gell?
Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst bis gerade.
Nee, Weightcut.
Das war echt eine Killer-Überleitung. Wie war das nochmal mit dem... Wir hatten doch nochmal so eine tolle.
Ja,
was war denn das?
Ab und an.
Mit irgendeiner Stadt, ne?
Belém. Brasilien.
Genau, irgendwas mit Belém.
Irgendwas war da.
Ja, das habe ich auch schon verdrängt.
Aber ja, damals Belém, jetzt ist der Weightcut.
Ja, Joanna gegen Rose Namajunas. Verdammt nochmal. Super Rematch.
Hammer, wirklich Hammer. Also was die auf die 223 Card gepackt haben. Na gut, Main Event und Co-Main Event sind mir eigentlich immer am wichtigsten und das sind wirkliche Kracher. Dark Rose, ich weiß nicht. Also wenn die Probleme von The Dracic wirklich
Weight Cut lang.
Eben. Dann sehe ich schwarz für Rose. Aber ja. Wenn Rose, ich weiß nicht, sie hat die komplette MMA-Welt geschockt damals.
Hm. Und man sieht sie nicht an, also auch ihrem Resümee sieht man es nicht an.
Ja.
Das ist das Ding, das ist ihr erster Knockout gewesen,
ja.
Überhaupt.
Und dann gleich
Und dann sagt sie im Interview sowas wie, ja, ich wusste, dass ich sie ausknocke in der dritten oder vierten Runde. Und man denkt sich, okay, vielleicht ist sie ein bisschen verrückt. Also wer hätte das denn kommen sehen?
Ja.
Hat sie wirklich gedacht, ich hau einfach Joanna Jędrzejczyk aus den Socken? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also vielleicht hat sie ja irgendeine Gabe und ist zauberhaft. Aber
Zauberer.
Aber also auf dem Papier ist Joanna die bessere.
Eindeutig.
Und auch nach dem Rematch. Und wenn Joanna wirklich die Wahrheit sagt und ihr Immunsystem und ihr Körper so durch war nach diesem Weight Cut und es daran lag, dann wird Joanna das Ding wahrscheinlich gewinnen. Ne? Also
für mich immer so eine schwache Ausrede mit Weight Cut. Ich meine,
ja, schau dir mal das Interview jetzt an mit Helwani von gestern. Die kamen ins Studio und haben eine Stunde darüber gequatscht. Es ist interessant. Ich habe immer noch so ein paar Fragen. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich das zu bewerten habe, was sie sagt, aber ich glaube mittlerweile ein bisschen dran, dass das schon nicht einfach nur eine Ausrede ist, dieses dieses Wildcard-Problem, was es da gab.
Ja, ist, ich weiß nicht, ich sag mir dann immer, wenn ihr solche Probleme habt mit dem Wildcard, dann geht doch eine Gewichtsklasse höher, Herrgott, nochmal.
Ja, ich mein, ja, ja, okay, anderen, aber das war wohl eine besondere Situation.
Ja, aber da brauch ich doch nicht im Nachhinein kommen und sagen, ja, okay, ich habe zwar verloren, aber es war ja nur wegen dem Wildcard. Ja, aber das L steht jetzt halt da. Dann sollte halt eine Gewichtsklasse höher kämpfen, wenn ihr der Weightcut zu krass ist.
Ja, aber es war wohl eine besondere Situation. Sie hat wohl irgendwie, es ging alles nach Plan und dann hat ihr Körper auf einmal einfach aufgehört zu antworten und dann blieb sie über 5 Tage auf demselben Gewicht, obwohl sie nichts gegessen hat etc. Und dann war sie komplett am Ende und weil sie das Ganze als ihre Profession ansieht und das so professionell wie möglich machen möchte und einen Kampf auf keinen Fall absagen will, hat sie dann die Zähne zusammengebissen und ist trotzdem aufgetaucht, obwohl sie eigentlich nicht fit genug war. Und wenn das stimmt, was sein kann, dann wenn du dann ins Gesicht geschlagen wirst, dann klappst du zusammen so, ne? Also Da ist möglicherweise was dran und ich denke, wir werden am Samstag sehen, ob sie die Wahrheit gesagt hat, denn getroffen wird sie wahrscheinlich schon.
Ja.
Tja, ich weiß nicht, also das war für mich natürlich eins der größten Upsets so in letzter Zeit. Mhm. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, schon gar nicht in der Art und Weise, auch noch im Stand.
Genau, das ist glaube ich das allergrößte.
Ich denke aber trotzdem auch, dass Joanna das sich den Gürtel wiederholt am Samstag.
Ich muss auch ehrlich sagen, obwohl ich Rose also sympathisch finde, ich mag Joanna ganz gern. Also auch
als ich finde die ein bisschen strange irgendwie, Rose, muss ich sagen.
Joanna? Ja. Ich finde beide ein bisschen strange.
Rose.
Ja, Rose finde ich auch strange. Ich habe sie da im Interview.
Ich weiß nicht, so schwer einzuschätzen.
Im Interview mit Pat Barry gesehen und das ist schon, also die kommen mir schon irgendwie so wie so ein kleiner Hippie, wie so eine Hippie-Sekte vor, so ein bisschen. Aber ich weiß auch nicht so richtig. Ich weiß wirklich nicht, wie ich die einschätzen soll. Aber also im Grunde ist sie ja ganz liebenswert, ne? Sie hat eine gute Message, scheint ganz zufrieden zu sein. Also ja, man kann nichts Schlechtes über Rose
ich
sagen.
Denke auch vor allem ich habe sie gesehen in einem Podcast bei Joe Rogan zusammen mit Pat Barry. Und was sie da so von sich gegeben hat, das hat schon alles Hand und Fuß. Das ist schon schlüssig. Die scheint mir schon eine zu sein, die auch über den Tellerrand hinausschaut mal. Aber aber ihr Verhalten so auch in Pressekonferenzen.
Ich denke vor allem
auch diese stoische wie so eine Maske überhaupt keine Regung zeigen.
Und also, die Frisur auf jeden Fall.
Ja, die haben aber auch so merkwürdige Rituale zwischen sich. So Sachen, wo du denkst, hey, okay, aber das basiert ja jetzt überhaupt nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Ergebnissen. Irgendwie, dass sie gar nicht trainieren 3 Tage vor irgendwas und dann essen sie
es
nur.
Es muss
schon ein bisschen merkwürdig.
Es muss ja auch nicht immer alles mega wissenschaftlich sein. Viele Sachen sind ja auch reine Kopfsache. Ja? Und wenn einer 20 Kämpfe gewinnt und jedes Mal vor dem Kampf ein Salamibrot isst, dann wird er das wahrscheinlich weiterhin auch machen. Einfach aus Ritual.
Genau, aber wenn du dann, so große Behauptungen aufstellst wie, ich hab das schon vor meinem inneren Auge gesehen, dass ich Joanna Jędrzejczyk ausnocke, obwohl ich keine Knockouts auf meinem Resümee habe, obwohl niemand Joanna je besiegt hat. Und dann guckt man natürlich schon so, dann sucht man natürlich, ist das denn begründet, auch so eine Behauptung? Also hast du denn wirklich irgendwas, um nachzuweisen, dass du nicht einfach ein bisschen verrückt bist? Weißt du? Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich weiß es halt einfach noch nicht. Muss ich gucken. Müssen wir sehen.
Ja, ist gut, aber das ist doch genau das richtige Mindset. Sie kann ja nicht in den Kampf gehen und sagen,
ich denke, sie liefert einfach eine gute Show ab. Also sie sorgt dafür, dass sie nicht so langweilig ist. Sie sorgt dafür, dass man über sie redet, verstehst du?
Also ich möchte nicht sagen, dass sie sagen so, ach, eigentlich hätte ich den Kampf nicht gewinnen sollen, sondern die Art und Weise, wie sie es sagt und wie sie es vorausgesagt hat, also ich finde es irgendwie schwer zu glauben, dass sie damit auch gerechnet hat. Also ich glaube, es hat alle überrascht, selbst sie. dieser Sieg, wenn sie mal...
Natürlich.
Ich weiß es nicht.
Ich denke schon.
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie damit... Also ich denke mir halt, dass ohnehin jeder, der in so ein Oktagon steigt, der Ansicht ist, dass er irgendwas besser machen kann bei seinem Gegner als all die Gegner vor ihm. Also sonst wird es ja oftmals auch gar keinen Sinn machen, überhaupt einen Kampf anzunehmen, wenn du schon von vornherein davon ausgehst, dass du verlierst, nur um Geld abzugreifen oder so. Also ich denke schon, dass sie und Pat Barry zusammen da irgendwas gesehen haben im Videostudium bei Joannas Kämpfen, wo die gesagt haben, das könnte der Schlüssel sein für uns, Joanna zu besiegen. Und das haben vielleicht all die anderen nicht gesehen oder konnten es nicht umsetzen oder wie auch immer. Natürlich geht jeder in den Kampf und denkt, er hat irgendwelche Mittel, womit er denjenigen besiegen kann, was die anderen nicht hatten oder nicht gesehen haben oder nicht umsetzen konnten aus irgendwelchen Gründen.
Aber wie kommt also man denn auf den Knockout bei jemandem, der in erster Linie Submission-Siege hat? So, bei Joanna Jędrzejczyk, die beste Strikerin bei den Frauen ist.
Ja, das sagt sie halt, weil sie so gewonnen hat. Hätte sie durch Submission gewonnen, hätte sie gesagt, wow.
Ja, das ist halt, genau, das ist halt das Ding. Ist das aufrichtig oder ist das, oder, also, weißt du, wenn sie das denkt und sie geht in den Kampf und sagt, nö, das wird keine Submission, sondern ich knock sie aus, kann ja sein, dass sie das wirklich gedacht hat, aber... Hat sie da Gründe für gehabt oder glaubt sie einfach so, also, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass genau das, dass genau das Bestandteil des Gameplans war halt, einfach mitzuschlagen, mitzuboxen mit Joanna. Das ist sie ja nicht gewohnt. Sie ist ja gewohnt, dass jeder versucht, sie runterzukriegen. Mhm. So, und dann ist sie ja meistens auch noch diejenige, die offensiv ist, die Pace macht. Und, ich könnte mir schon vorstellen, dass dass Pat Barry und Rose eben so einen Plan geschmiedet haben, zu sagen, okay, wir versuchen gar nicht, die auf den Boden zu bringen, damit rechnet sie nicht, dass jemand mitschlägt. Wer hat denn mit Joanna schon mal mitgeschlagen? Außer Carolina. Da hat sie ein paar Dinger kassiert, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Aber ansonsten versuchen noch alle immer nur, die runterzukriegen. Und vielleicht war genau das der Überraschungsmoment, auf den wir abgezielt haben, Rose und Pat Barry.
Hm. Ja.
Also könnte ich mir vorstellen, ich weiß es ja nicht, aber... anders ist das fast nicht zu erklären.
Ja, warte, ich schaue hier gerade was nach. Ja, also, wie gesagt, schwer einzuschätzen, Rose, finde ich.
Aber es kann halt auch ins Auge gehen, ne? Wie die Alvarez gegen McGregor, wo sich Alvarez anscheinend auch aus irgendwelchen Gründen gedacht hat, nö, ich will den gar nicht runterkriegen, ich schlage einfach mit dem. Ja gut, das ist natürlich brutal ins Auge gegangen.
Ja.
Also wortwörtlich ins Auge gegangen, mehrmals sogar.
Ja.
Ne, jeder erwartet, dass ich versuche, den runterzukriegen, er selbst auch. Also mache ich halt ganz was anderes. Ich mache was Unerwartetes. Ja. Ich mache was, womit er nicht rechnet. So, und so ähnlich hat sich vielleicht auch Rose gedacht.
Sorry.
Aber trotzdem, wie gesagt, ich denke, Joanna holt sich den Titel zurück am Samstag.
Ja, vermute ich auch.
Was los? Seid ihr eingeschlafen?
Ja, nee, ich bin gerade
ein bisschen am Facebook.
Bei Facebook?
Ja.
Das ist aber frech. Ich bin ja auf der Seite der UFC. Ach so, ja, ich habe hier gerade einen Artikel aufgeschlagen.
Das ist aber ordentlich frech, hör mal.
Über Nama Younis, irgendwas mit Drug Addiction von Pat Barry und sowas. Aber den kann ich jetzt nicht lesen, während wir sprechen, also.
Ja.
Und habe dann nicht die letzten Sätze von dir mitgekriegt, Remo, deswegen.
Das hören wir dann bei MMA auf Deutsch, was in dem Artikel stand.
Möglich, aber vielleicht lese ich den auch einfach gar nicht.
So, ja, los, dann lass uns mal den Co-Main Event abschließen jetzt. Also ich sag, Joanna gewinnt nach Punkten.
Ich sag, Jędrzejczyk gewinnt via K.O. in der zweiten Runde.
Ui. Aber bei mir sind es auch die Punkte. Nachher. In der fünften.
Ja, denke ich auch, wie gesagt.
Ja, und wer?
Damit wir mal weitermachen können, auch auf der Card. Also ich meine, den NATO
Moikano
ist jetzt vielleicht nicht unbedingt...
Sorry, was?
Du hast zwar gesagt, dass nach Punkten gewonnen wird, aber wer gewinnt denn?
Ja, Joanna gewinnt das. Okay,
also keiner hat ein Herz für Rose.
Ja, ich will Bros halt noch ein bisschen beobachten. Ich kann die nicht richtig einschätzen.
Ja, das stimmt. Ja. Also wenn sie es nochmal schafft, gegen Jitrage zu gewinnen, dann ist...
Puh. Genau, dann werde ich auch mal ein bisschen aufmerksamer zuhören, was sie wirklich zu sagen ja. hat. Denn dann ist es kein Flug mehr, weißt du? Dann ist das nicht mehr ein Unfall. Aber, Johanna sagt, die und die Schwäche hatte ich. Alles andere deutet auch darauf hin, dass es irgendwie dass es fast schon eine Art Unfall war, dieser Kampf.
Ja, das heißt, scheinbar weiß sie ja, woran es lag, dass sie verloren hat und, das.
Und Rose ja. muss ich jetzt mal schauen, muss ich jetzt mal gucken. Also, wenn Rose tatsächlich dasselbe wieder macht, oder in ähnlicher Form, dann wissen wir, dass,
Ja, Rose muss jetzt natürlich halt die Leistung bestätigen. Ne? Das ist ja natürlich immer schwieriger, an der Spitze zu bleiben, als an die Spitze zu kommen.
Richtig.
Also da muss man halt gucken, wie das jetzt mit Rose weitergeht. Ne? Ob das jetzt tatsächlich der Flug war, den du meinst, und den auch viele vermuten, oder ob das jetzt wirklich nachhaltig war. Schauen wir mal.
Ja. Aber ich würde auch eigentlich lieber, dass Jan Jacek das gewinnt. Ich finde, sie einfach ist als Kämpferin ganz aufregend anzuschauen. Ich freue mich eigentlich immer, wenn sie kämpft.
Sie polarisiert halt, ne? Also Rose ist
ja das interessiert mich. Irgendwie. Das interessiert mich gar nicht so sehr, diese Stare-Downs und sowas, sondern ich finde halt Johanna einfach. Johanna hat einfach gute Kämpfe. Das interessiert mich halt einfach. Ja. Ich schaue ihr gerne zu im Oktagon. So einfach ist das. Und Rose. Rose hat einfach noch nicht so ein Resümee, was ich gerne verfolge. 8-3, das ist.
Das ist ein bisschen durchwachsen auch.
Ja, es ist halt durchwachsen, genau. Und dann nur ein TKO, wie gesagt, gegen Johanna. Da sind große Fragezeichen. Wenn sie es natürlich jetzt schafft, die gesunde Johanna, die fitte Johanna, nochmal spektakulär zu besiegen oder auch nicht so spektakulär, dann wissen wir, Rose muss man beobachten und dann werde ich das auch tun. Ja, aber ich weiß nicht, also ich sehe da nicht, ich habe da nicht genug Anhaltspunkte, um das anzunehmen, deshalb Johanna per Decision.
Sehe ich auch so. Ja, der nächste interessante Kampf auf der Maincard, finde ich, ist Chiesa gegen Pettis.
Ja.
Michael Chiesa gegen Showtime.
Genau, also Katar und Moicano kennt keiner von uns, glaube ich, weder den einen noch den anderen.
Nee.
Ja, die sind auf 11 und 13, glaube ich, aber...
Ach so, Platzierung?
Ja.
Ja, also Moicano, glaube ich, ist 11-1 und der andere 18-3. Ich weiß nicht, ob die Namen schon große Namen haben unter ihrem Gürtel, aber... was soll man da jetzt auch zu sagen, wenn wir die nie kämpfen sehen haben oder uns zumindest nicht dran erinnern, können wir das auch gar nicht auseinandernehmen. Also müssen wir den Kampf überspringen, denke ich, ne?
Ja, deswegen Chiesa Pettis ist da schon ein bisschen interessanter.
Ja. Ja, Pettis, glaube ich...
Pettis ist ja nun echt, hat ein bisschen... ganz schön nachgelassen.
Sagen wir mal, eine rough Streak. Ja, da er hat sich, glaube ich, ich weiß nicht, was waren seine letzten zwei? Der letzte war, glaube ich, Poirier, ne? Wo er sich dann die Rippe gebrochen hat oder so. Also es war ein ziemlich enttäuschendes Ende im Prinzip. Also antiklimaktisch oder wie man es sagt. Vorher aber ein guter Kampf.
Zwei Siege aus den letzten 7 Kämpfen bei Pettis.
Eieieiei, das ist gar nicht gut.
Das ist schon bitter.
Und was war davor? Dann war davor der Max Holloway-Kampf?
Ja, vorher, nee, der war ja, Max Holloway war ja der drittletzte, wo er verloren hat.
Der drittletzte, also Poirier, und was war dann?
Ja, also Poirier, dann hat er gewonnen gegen Jim Miller vorher und davor gegen Holloway verloren.
Dustin Poirier, Jim Miller, ja, okay. Ja, bei Holloway, da hat er sich die Hand gebrochen. Lustigerweise glaube ich, hier steht dritte Runde KO. Ich habe das gestern nochmal geguckt. Ich glaube, es war die vierte Runde. Aber bin ich nicht ganz sicher. Ja, da hatte sich die rechte Hand gebrochen und konnte mit der kaum noch zuhauen. Und das ist dann gegen jemanden wie Max Holloway schlecht. Und Holloway hat ihn nicht richtig ausgenockt, sondern er hat sich dann zusammensacken lassen und weggekauert.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit Pettis los ist. Also der war ja mal Champion Lightweight Champion und da war er auch richtig gut. Ihr könnt euch bestimmt noch erinnern an die ganz berühmte Szene gegen Benson Henderson, wo er diesen komischen Kick, wo er am Käfig, sich am Käfig abstützt da mit dem Kick. Könnt ihr euch noch erinnern?
Ja.
Also ganz, die ist in allen Highlight Reel Videos von der UFC, ist die wahrscheinlich vertreten.
Ja, absolut.
Und da war er richtig gut. Jeremy Stevens besiegt, Joe Lozan besiegt, Cowboy Cerrone besiegt, Benson Henderson besiegt, Gilbert Melendez besiegt. Und dann verliert er seinen Titel gegen Rafael dos Anjos und dann geht's nur noch bergauf.
Ja, naja, also man kann das jetzt alles mehr oder weniger wegrationalisieren, ne? Also die Decisions passiert halt, ne? Du verlierst halt mal eine Decision. Auch drei in Folge, meine Güte. Aber die K.O.s, beide eben auch, der Poirier-Kampf, das war eine Verletzung. Und der Holloway-Kampf auch auf seiner Seite. Also, ja. Aber vielleicht sind Barbosa, Alvarez und Dos Anjos einfach besser. Wer weiß.
Ja, also Dos Anjos zu der Zeit war sicherlich besser. Ja. Aber Alvarez, komm schon. Alvarez, Barbosa, okay. Aber, ja.
Ich habe die Kämpfe nicht gesehen.
Gegen Barbosa habe ich auf jeden Fall gesehen und auch gegen Alvarez. Gegen Dos Anjos bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ist ja schon ein paar Jahre her. Ja, aber wie gesagt, davor wirklich High Level, ne? Anthony Pettis.
Ja.
Das Who's Who damals besiegt.
Cerrone, Lozon, Jeremy Stevens, alle in
Melendez, Cowboy, genau, Cowboy, ja. Cerrone. Also das war schon echt die Elite damals zu der Zeit, ne? Und die hat er nicht einfach nur besiegt. Submission, TKO, KO. Also er hat auch deutlich besiegt. Ne? Und dann auf einmal, kaum verliert er seinen Titel an RDA.
Ja, aber er hat ja
nichts mehr auf die Pfanne.
Er hat ja immer mal wieder so so Momente, ne? Also dann hat er noch die Split Decision, die Niederlage gegen Palaszewski oder so. Und dann gegen Clay Guida nochmal ein paar Jahre später, 2 Jahre. Also so eine Winning Streak hat er nie aufgestellt. Eine besondere.
Nee, eher eine Losing Streak in letzter Zeit. Ja. Also deswegen würde ich auch eher zu Chiesa tendieren. Ich habe den Eindruck, bei Pettis ist irgendwie Luft raus. Ich meine, dann hat er sich mal am Featherweight versucht, ist dann aber auch wieder hoch ins Lightweight und das ist alles mehr schlecht als recht. Ich weiß nicht. Also ich tendiere eher zu Chiesa. Ich habe den Eindruck, der ist in besserer Form als Pettis zurzeit.
Ich glaube.
Trotz der Niederlage gegen Kevin Lee.
Ja, ist halt die Frage, ne? Also Chiesa hat keine besonderen Namen, außer ja, Jim Miller vielleicht. Dariush,
ja,
gut.
Dariush, ja.
Also Kevin Lee, das war ja ziemlich eindeutig, ne? Das hat er eindeutig, das hat er ziemlich eindeutig verloren.
L.A. Quinter hat er auch besiegt.
Ja?
Auch einen Namen. Naja.
Naja, also die werden halt, die haben halt einen anderen Approach, die beiden, ne? Ich meine, Chiesa, der wird das Ganze am Boden haben wollen. Der wird den mit Jiu-Jitsu eliminieren wollen. Und Pettis ist ja eigentlich ein Striker.
Ist Pettis selbst aber nicht auch Black Belt?
Weiß ich nicht, ob er ein Black Belt ist, aber Pettis
oder
ist ja
Brown Belt, also zumindest Brown Belt, denke ich, ist er schon. Also der ist schon auch gut am Boden. Aber ist natürlich ein erster Linie Striker, ne?
Ja,
natürlich
eben. Also ich denke,
natürlich wird er versuchen, Chiesa da im Stand zuzusetzen. Das ist
genau. Hat er eine besondere Takedown Defense, der Pettis?
Pettis?
Ja. Kann ich mir nicht vorstellen bei so einer unorthodoxen. Bei den ganzen Kicks und sowas, glaube ich nicht.
Doch, ich glaube, das ist ganz gut, wenn du TikTok defense. Aber gut, Chiesa ist zwar ein guter Submission Artist, ich weiß es aber nicht, inwieweit er auch ein guter Ringer ist. Also um den Kampf überhaupt erstmal zu Boden zu kriegen.
Ja. Ja, das ist halt die Frage, nicht?
Da bin ich mir nicht so sicher.
Okay, aber die Takedown-Defense von Pettis ist nur 58%.
Naja, okay.
Aber wie gesagt, also der wird schon wissen, was der am Boden macht, der 7 Submission-Siege selbst, also.
Naja, schon, klar.
Ich schau mal, was der für ein Belt hat.
Wer?
Der Pettis.
Pettis? Also meiner Ansicht nach müsste der mindestens Braun haben, eigentlich.
BJJ Belt.
Wenn nicht gar schwarz halt, weiß ich jetzt aber nicht genau.
Earns his Brown Belt 2015, hat er den Brown Belt. Brown Belt ist der, der vor Black Belt kommt.
Ja, ja, das ist der zweithöchste.
Genau. Ja, ja gut, dann gibt's noch diese besonderen, ne? So die Gracies haben mit Rot und irgendwie sowas.
Naja, das sind ja dann die Dan-Stufen.
Ja, Grandmaster und sowas gibt's dann noch.
Ja, ja. Bis zum zehnten
Dan. Genau, bis zum 10. Rang gibt's das, glaube ich, ja. Ja, also soweit ich weiß, hat er den Brown Belt. Das ist jetzt zwei, drei Jahre her.
Aber ich glaube, der 10. Dan ist auch nur den Gründern vorbehalten, also Helio und
ja, ich glaube den ja.
Carlos Gracie.
Ja, ich glaube, den haben auch nur die
ich glaube, es Urgestein. Gibt auch eine Handvoll Leute auf der Welt, die einen 9. haben. Ich glaube, Hickson Gracie hat einen 9. Und ein paar andere noch, aber da gibt es echt nur ganz, ganz wenige.
Ja, ich glaube auch, ich habe da mal nachgelesen, du kannst so einen auch irgendwie erst mit 48 oder sowas kriegen. Wenn du ein Black Belt mit 19 wirst, dann kriegst du erst so ein Ding mit 50 oder irgendwie so. Also ganz das ist halt so für die Legenden, ne? Das ist so eine Art.
Ja, ja. BJ Penn hat, glaube ich, innerhalb von 3 Jahren von 0 zum Black Belt. War, glaube ich, in ganz Amerika derjenige, der am schnellsten zum Black Belt
kam. Echt? Aber da gibt's ja auch eine Zeit Einschränkung. Also ich glaube, du kannst als White Belt den, was kriegt man danach, den Purple Belt?
Was? Nee, noch weiß kommt blau, oder?
Ja, genau, also der
Purple kommt, vor Braun. Ja.
Und dann gibt's noch Orange und Grün, aber die gibt's nicht überall.
Nee, die gibt's doch nur bei den Junioren, glaube ich. Also bei den Erwachsenen gibt's eigentlich nur 5 oder 6 Klassen. Es gibt halt Weiß, dann kommt Blau, glaube ich.
Ja, Blau.
Dann kommt aber schon Lila, Braun und Schwarz.
Ja, und bei einer Stufe, ich bin nicht sicher, ob das Weiß oder Blau ist, da musst du, glaube ich, 2 Jahre verharren. Und egal, wie gut du bist, kriegst dann die nächste Stufe nicht. Das heißt, BJ Penn hat dann wohl in 2 Jahren alles so
ich weiß optimiert. Das hängt auch immer von demjenigen ab, der die verleiht, den Gürtel. Ne? Ich glaube, da gibt es auch keine.
Das stimmt. Ich
bin mir jetzt nicht sicher, ob es da global einheitliche Richtlinien gibt, was die Verteilung anbetrifft, der Gürtel. Mhm. Der Gürtelgrade. Also letztendlich vergibt den ja. Es gibt da eigentlich kein objektives Bewertungskriterium. Jeder Meister in Anführungsstrichen verleiht den ja nach seinem, sagen wir mal, Gutdünken. Also, wenn er der Ansicht ist, jemand ist soweit, dann verleiht er ihm halt den Gürtel. Ne? Mhm. Und das kann eben 2 Jahre dauern oder 5 oder 10, je nachdem. Das sind dann halt meistens immer Messen des Meisters. Ne?
Also Brown Belt, soweit ich weiß, ist Anthony Pettis.
Jo.
Ja, möglich. Also ich glaube, für ein Black Belt sagt man so im Schnitt um die 10 Jahre brauchst du schon. Ne? Ja, und BJ Penn macht das halt in 3. Okay.
Ja, das ist gut.
Also,
Holloway hat ja Cub Swanson submitted, der auch Black Belt ist, ne? Und Holloway erst Purple Belt. Seit diesem Jahr, glaube ich, erst. Das heißt, hat ihn vielleicht sogar als Blue Belt submitted. Ich meine, er hat ihn vorher mit dem Striking weich gekloppt, sodass sich die Gelegenheit eröffnet hat, aber trotzdem. Okay.
Ja.
Gut.
Also, was denkst du? Ich sag, Chiesa macht das Ding.
Ich weiß es nicht, du. Chiesa, der hat. Was sagst du denn? Submission?
Na, wenn, dann Submission, ja.
Oder
Decision. Ja, es ist halt, Pettis hat halt auch eine gute Submission-Defense, ne?
Also ja, eben, das ist halt das
schon,
Ding.
Schon schwierig.
Ich sag, Chiesa macht's dritte Runde durch Submission.
Ich wähle mal Pettis per Decision. Ich glaube, die Submissions werden schwer für beide. Die wissen auf jeden Fall beide, wie man die verteidigt. Davon gehe ich auch aus.
Ich würde sagen,
dann gewinnt er mit dem wenigen Striking, was da stattfinden wird. Oder viel, wer weiß.
Ich würde sagen, wir beenden schon die Episode für heute.
Haben wir denn nicht noch irgendwie...
Nee, ich muss gehen, es ist 12 Uhr.
Ah.
Ja, und wir haben schon 1:20.
Was ist denn noch übrig? Vielleicht nur mal ganz kurz. In dem Main Event.
Boah, da muss ich jetzt nachschauen.
Das müssen wir aber nochmal abklären, oder nicht? Ich hab's gleich. Khabib Holloway.
Renato Moicano gegen Kelvin. Ah, nee, das hatten wir schon. Alior Quinta gegen Paul Felder.
Ja, Paul Felder bin ich großer Fan. Ich finde, der macht das Kommentieren macht er gut, aber ist auch einfach spannend mit anzusehen. Technisch ist der herausragend. Und irgendwie einfach aufregend, der Irish Dragon. Freue ich mich drauf.
Ja. Was sagst du? Prediction?
Ich sag mal, Felder, zweite Runde, TKO.
So, okay, was?
Wirklich?
Ich sag, ja. Ihr Quinter macht's. Knockout in der zweiten Runde.
Jo. Also ich denke, ihr Quinter macht's über die Punkte. Also euer Quinter ist schon wirklich ein guter.
Ja, ich kenne mich nicht so mit dem aus. Wie gesagt, nur Paul Felder. Deshalb.
Ja. Gut. Jetzt hätten wir die ganze.
Ja, und dann haben wir noch. Wir haben noch. Ja, ein paar Namen sind noch drauf. Ray Borg und so, aber dann lassen wir das weg.
Wenn nicht, klinke ich mich halt aus. Ihr macht weiter und.
Na, ich muss dann auch.
Nö, wir können das jetzt schon machen. 12 Uhr ist eine gute Zeit.
Okay.
Ja. Machen wir Schluss.
Gut, dann fassen wir mal Folgendes zusammen. Khabib gewinnt am Samstag und kämpft als nächstes in Russland im Stadion gegen McGregor.
Genau.
Der Verlierer Max Holloway verteidigt seinen Featherweight-Gürtel gegen Brian Ortega. Genau. Und Tony Ferguson kriegt seinen Rematch gegen Kevin Lee. So.
Das sehe ich anders, aber okay.
Ich bin für Eddie Alvarez. Ich denke einfach Ferguson gegen Alvarez. Aber gut, ich will jetzt kein Fass.
Nee,
ich will jetzt keine Diskussion damit entfachen. Kommen wir einfach zu den Schlussworten. Vincent, dein Schlusswort.
Tschüss.
Alles klar, okay.
Du hast mir noch ein Wort
gegeben, Carsten.
Was?
Dein Schlusswort. Da kann ich nur tschüss
sagen. Ja, okay, dein Schlusssatz.
Nein, das war schon gut.
Okay, und Remo?
Ja, also ich bin natürlich total aufgeregt. Ich freue mich wie ein kleines Kind jetzt auf den Samstag. Also und auch die Kampfabsage ist zwar ärgerlich, aber Holloway ist ja trotzdem mehr als würdiger Vertreter. Also das ist trotzdem ein geiles
Matchup.
Ich freue mich halt echt.
Ja. Schließe ich mich an.
Also dann, bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns wiedersehen, dann stehen die Sieger schon fest. Und damit, ciao, ciao.
Tschüss.
Adios.